Haben wir uns auch schon mal überlegt, was macht Jesus jetzt im Himmel? Was geht dort vor sich? In Johannes 14 sagt Jesus: Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Jesus ist im Himmel und bereitet alles für uns vor. Er hat die Erde in 6 Tagen geschaffen und wirkt jetzt seit über 1000 Jahren im Himmel. Das wird wunderbar sein. Im Kolosser 1 lesen wir: Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Und Christus ist schon vor der Erde gewesen. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. In Offenbarung Kapitel 4 und 5 lesen wir, dass Jesus von Engeln und den 24 Ältesten angebetet wird. Das neue Jerusalem hat goldene Straßen und verschiedene Edelsteine schmücken die Grundsteine der Stadtmauer. Das wird fantastisch sein. Jesus ist perfekt und persönlich. Er ist so erstaunlich, so mächtig, so wunderbar, so ehrfurchtgebietend. Er ist so mächtig. Und Jesus ist besser, besser als alles und jede und jeder. Und für den Schreiber vom Hebräerbrief ist es klar, und die ersten Kapitel vom Hebräerbrief zeigen es uns auch: Jesus ist höher als die Engel, er ist höher als Mose, höher als Josua, höher als die Hohepriester. Er ist besser als der alte Bund. Jesus ist ohne Vergleich. Jesus ist besser als unser Bankkonto. Er ist besser als unsere Karriere oder unsere besten Ferien, besser als unser Hobby. Jesus lässt uns nie fallen. Er verlässt uns nicht, wir können uns immer auf ihn verlassen. Er ist besser und er ist der Ausdruck von Gottes Wort. Das heißt, Gott redet durch seinen Sohn. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Gott ist ein Gott, der spricht durch sein Wort, durch Träume, durch Impulse. John Lindell, von ihm habe ich die Gedanken zu dieser Predigt, der hat einmal in der Bibel alle Stellen angestrichen, in denen es heißt, dass Gott spricht. Und wenn John jetzt in der Bibel blättert, dann findet er so viele markierte Stellen, die ihn immer wieder daran erinnern, dass wir einem Gott dienen, der zu uns spricht, der uns immer wieder ermutigt. Welche Vorfahren sind hier gemeint? Zum Beispiel Isaac und Jakob. Gott hat persönlich zu ihnen gesprochen. Er ist ein persönlicher Gott. Er spricht auch zu jedem von uns persönlich. Er hat auch zu Propheten gesprochen, die mit Hilfe des Heiligen Geistes Teile der Bibel geschrieben haben. Zum Beispiel Jesaja, Jeremia, Hesekiel oder Daniel. Und dann sagt der Autor vom Hebräerbrief: Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Man könnte so sagen: Jesus ist die Summe all dessen, was Gott zu sagen hat. Jesus ist nicht erschaffen worden, er ist der Schöpfer. Er ist der, welcher alles zusammenhält. Er, der dem ersten Menschen das Leben eingehaucht hat, ist zu uns auf die Erde gekommen, 100% Gott und 100% Mensch. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, schauen wir auf Jesus. Wenn wir wissen wollen, ob sich Gott kümmert, schauen wir auf Jesus. Und wenn wir wissen wollen, wie Gott denkt, schauen wir auf Jesus. Was Jesus für uns getan hat, ist überwältigend. Jesus ist der perfekte Retter. Durch Jesus sind wir versöhnt mit Gott und haben Frieden mit Gott. Im Hebräerbrief Kapitel 7 lernen wir, dass Jesus für uns einsteht. Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Die Antworten werden uns ermutigen. Der erste Gedanke: Jesus ist Hohepriester. Ein Priester ist ein Vertreter der Menschen vor Gott, ein Vermittler. Jesus ist unser Vermittler. Er ist derjenige, der es uns ermöglicht hat, Gott zu erkennen und kennenzulernen, Gott zu lieben, mit Gott unterwegs zu sein. Im Alten Testament finden wir Bilder, wie Jesus als Messias ist. In 2. Mose Kapitel 12 lesen wir, dass die Israeliten ihre Türpfosten mit Blut bestreichen sollen, damit der Engel an ihren Häusern vorübergeht und sie verschont. Das ist ein Bild von Jesus. Weil er gestorben ist, sind wir verschont. Wenn Gott das Blut von Jesus sieht, verschont er uns, wie der Todesengel an den Häusern der Israeliten vorbeigegangen ist. Jesus ist aber noch mehr. Er ist König und Priester. Jesus ist König aller Könige und Herr aller Herren, aber Gott hat festgelegt, dass er auch ein Priester sein soll. Jesus ist nicht nur der König, der Gottes Volk führt, sondern auch ein Priester, der für Gottes Volk Fürsprache einlegt. Das Königreich von Jesus beruht auf Gerechtigkeit und Frieden, und sein Priesteramt ist ewig, nicht vererbbar. Im Alten Testament ist es so gewesen, wenn ein Vater Hohepriester gewesen ist, so ist auch sein Sohn Hohepriester gewesen. Wenn jemand ein Levit, also jemand aus dem Stamm Levi gewesen ist, hat er im Tempel gearbeitet. Es hat mit dem Stammbaum zu tun gehabt. Niemand aus einem anderen Stamm konnte sagen, ich will auch Hohepriester sein. Er konnte es vielleicht sagen, aber er hatte gar keine Möglichkeit, das zu tun. Das Priesteramt von Jesus ist von einem anderen, höheren Rang. Es ist ewig und schon im Alten Testament prophezeit. In diesem messianischen Psalm heißt es: Gott, der Herr, hat meinem Herrn geschworen, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, das ist prophezeit, und er erklärt es uns. Denn Christus ist nicht aufgrund menschlicher Verordnungen oder Gesetze hoher Priester geworden, sondern weil in ihm unzerstörbares, ewiges Leben ist. So heißt es ja von Christus, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Er sagt, was Jesus qualifiziert, ein Priester zu sein, er ist nicht nur perfekt, er hat auch unzerstörbares Leben. Er ist zwar gestorben, aber der Tod hat ihn nicht zurückhalten können. In Johannes 10,18 sagt Jesus: Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Vielleicht haben wir noch nicht so oft an Jesus als Priester gedacht. Aber wir werden jetzt sehen, dass es massive Auswirkungen auf unser Leben hat und dass es wichtig ist. Die Überlegenheit von Jesus als Priester. Das ist eine gute Nachricht, dass Jesus nicht nur König aller Könige, sondern auch Priester ist. Zur Zeit des Alten Bundes musste es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Jesus ist in der Lage, endgültig zu retten. Er vergibt uns die Verfehlungen aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, aber auch die gegenwärtigen. Wir sehen vielleicht noch all die Unzulänglichkeiten oder die Verfehlungen, wenn wir uns anschauen. Wenn Gott uns anschaut, sieht er uns als Gerechte. Wir sind mit seiner Gerechtigkeit bekleidet, makellos, um vor dem Thron zu stehen. Das ist erstaunlich. Jesus wirkt auch in uns. Es gibt Dinge, die wir getan haben, bevor wir Jesus kennengelernt haben und die wir jetzt nicht mehr tun. Es gibt aber auch Dinge, die wir vorher nicht getan haben, jetzt aber tun. Jesus hat unseren Geist erneuert, unser Leben wird Jesus immer ähnlicher. Und wir werden einmal einen neuen Körper bekommen. Und Jesus lebt für immer, um für uns einzustehen. Warum ist das für uns wichtig? Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Manchmal klagen wir uns selber an. Wir merken, wenn wir Schuld auf uns geladen haben. Und es gibt Christen, wenn sie in die Gegenwart von Gott kommen, dass sie denken, ach, ich habe ja wieder einen Fehler gemacht und sind sich nicht bewusst, dass diese Fehler bereits vergeben sind und Gott die Schuld bezahlt hat. Sie fühlen, dass sie nicht beten können, so nach dem Motto, wer bin ich schon? Oder denken, Gott wird viel eher auf die anderen hören, weil die nicht solche Sachen in ihrem Leben haben, wie ich sie habe, deshalb wird er auf sie hören. Oder wir kommen in den Gottesdienst, haben uns vielleicht kurz vorher noch auf dem Weg über etwas genervt und denken jetzt habe ich nicht das Recht anzubeten oder meine Hände in die Höhe zu halten. Genau für solche Selbstanklagen tritt Jesus ein. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Auch wenn unsere Verfehlungen schon vergeben sind, ist es wichtig, dass Jesus für uns beim Vater eintritt. Im Hebräerbrief Kapitel 4 heißt es, dass wir mutig vor seinen Thron kommen können. Und wenn wir kommen, finden wir Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir seine Hilfe brauchen. Gnade bedeutet, das zu bekommen, was wir nicht verdient haben. Wir haben Gottes Güte nicht verdient. Gnade ist Vorzugsbehandlung durch Gott. seine übermäßige Freundlichkeit. Barmherzigkeit bedeutet, nicht das zu bekommen, was wir verdient haben. Disziplin oder Urteil. Verfehlungen katapultieren uns nicht einfach so aus Gottes Familie heraus. Aber sie sind ein Unterbrecher bei unseren Gebeten. Wenn Jesus vor dem Vater für uns eintritt, dann stelle ich mir das so vor. Beide unterhalten sich und Jesus sagt, ich weiß, dass du wegen dieser Verfehlung nicht auf sie hörst. Aber ich bitte dich, gnädig zu sein und ihnen zu geben, was sie nicht verdient haben. Und ihre Gebete zu erhören, weil sie es versuchen. Es geht nicht darum, die Verfehlungen zu minimieren. Ich bitte dich, barmherzig zu ihnen zu sein. Er tritt für uns ein, dass wir nicht bekommen, was wir verdient haben und dass wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Im Himmel werden wir Jesus einmal dankbar sein, dass er immer für uns eintritt. Und wahrscheinlich können wir noch gar nicht voll begreifen, was es heißt, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Aber im Himmel werden wir es verstehen. Auch wenn wir zu Jesus gehören, kann es sein, dass wir Fehler machen und dass diese Schuld bezahlt werden muss. Auch dafür tritt Jesus ein. Und dann gibt es noch die Anklagen von unserem Feind, der Ankläger genannt wird. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Der Ankläger klagt uns ständig an. Es scheint so, als würde er keine Pause machen. Das Buch Hiob gibt uns einen Einblick. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Und er sagt, Gott, Hiob liebt dich nur, weil du ihm alles gibst. Er hat eine gute Familie, du hast ihn wohlhabend gemacht. Gott, Menschen lieben dich nur, weil du sie mit Segen bestichst. Jesus handelt als unser himmlischer Anwalt, wenn Satan uns vor Gott anklagt. Jesus ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Und das ist gut so, weil er uns sonst gar nicht vertreten könnte. Und darum sagt Paulus in Römer 8, wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Paulus stellt diese Frage, die wie eine rechtliche Herausforderung aussieht. Und die Antwort darauf ist, niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Unsere Beziehung mit Gott ist nicht nur eine familiäre, sondern auch eine rechtliche. Am Kreuz hat Gott all unsere Schuld auf Jesus geladen und hat Jesus für uns bestraft. Und weil Jesus die Strafe bezahlt hat und getragen hat, müssen wir sie nicht zahlen. Und weil sie bezahlt ist, sagt Paulus, wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Es gibt viele, die uns anklagen wollen, unter anderem der Widersacher. Und für all die Anklagen, sowohl unsere eigenen als auch die von Satan, die uns mit den Worten anklagen, du nennst dich Christ? Gott, so eine Person kannst du doch nicht lieben, er ist der größte Heuchler. Auch dafür tritt Jesus ein. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Jesus tritt für uns ein, für unsere eigenen Anklagen, für die Anklagen vom Feind, die Tag und Nacht kommen. Und wenn die Bibel sagt, und zwar an verschiedensten Stellen, dass Jesus für uns eintritt, dann ist das wichtig für uns zu wissen. Jesus verteidigt uns. Ein letzter Gedanke. Jesus verteidigt uns nicht nur rechtlich, sondern er betet auch für unsere Schwächen. Unser Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Jesus weiß, was es bedeutet, wenn wir müde sind, wenn wir hungrig sind, wenn wir zurückgewiesen werden. Es gibt nichts in diesem Leben, von dem Jesus nicht weiß, was es bedeutet. Er betet für uns. Und in der Nacht, als Jesus verraten worden ist, sagt Petrus zu ihm, wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Und Jesus sagt, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und sagt dann weiter, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ähnlich wie bei Hiob, ich stelle mir so vor, wie Satan sagt, ich möchte ein bisschen Chaos anrichten in ihrem Leben. Und Jesus könnte sagen, keine Chance, er und sie, sie gehören zu mir. Aber manchmal lässt Gott Schwierigkeiten zu, damit wir im Glauben wachsen. Aber Jesus betet, dass wir den Glauben nicht verlieren. Manchmal fragen sich Christen, ist es das wert? Wie komme ich da durch? Lohnt sich das? Und was denkt Jesus? Jesus betet, dass wir den Glauben nicht verlieren. Er möchte, dass wir weitermachen und sorgt dafür, dass wir auch die Kraft dazu haben. Und zu Petrus sagt er dann, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, er sagt nicht, falls du dann zu mir zurückkehrst. Was sagt uns das? Dass die Gebete von Jesus immer erhört werden. Jesus tritt für alle die ein, die zu ihm kommen und ihm vertrauen. Und Jesus kommt immer ans Ziel. Jesus ist unser Anwalt. Die Gebete von Jesus versagen nie. Seine Gebete werden nie abgelehnt. Und weil er für uns betet, werden wir es schaffen? Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du für uns betest, dass wir mit dir ein Mitglied der Gottheit haben, der für uns eintritt. Wenn wir schwach sind, wenn wir am Kämpfen sind, danke, dass du für uns betest. Wir lieben dich. Amen.